dann sehen wir, dass auch in uns gibt es auch ein jemand oder etwas, was uns zur Sünde das ist unsere Kräfte, die als Energie in uns sind. Triebe zuerst. Die Triebe nämlich wollen immer haben. Und dann zerstören in mir diese Zielsetzung zur Ewigkeit. Und dann komme ich zur Laster, indem ich zur Erde, also runter statt nach oben, fahre, fliege und arbeite. Das ist also die erste Ursache der Pathologie des Geistes, ist Sünde der anderen und meine. Die zweite Ursache sind die Triebe, die dann Laster werden. Die dritte Ursache ist dann die verschiedene Verletzung, die wir bekommen im Leben. Verletzungen, die vielleicht auch niemand schuld ist, aber einfach, wir leben in einer Welt der Verletzungen, der Sünde, der Negativität und so weiter, der Krankheit, und deswegen werde ich mir verletzt. Wenn ich todkrank bin, dann frage ich mich sofort, Gott, wieso? Ich bin doch ein guter Mensch. Ich gehe zweimal pro Jahr zur Kirche. Was willst du denn, lieber Gott? Ich bete manchmal zu dir. Ja, was denkst du? Wieso? Jetzt strafst du mich. Gott lacht, ja, und sagt, nein, ich strafe dich nicht. Ich sage nur dir, bald wirst du zu mir kommen. Bitte, bist du bereit? Wenn du da oben kommst, hast du nicht einmal Rechaud oder nicht einmal, ich weiß nicht, also was, Herde oder was du etwas kochen kannst. Wie kannst du da leben? Hast du nicht Kaffee oben? Hast du nichts? All deine Kaffee hast du hier auf der Erde konsumiert. All deine Kleider hast du konsumiert. Ja, da oben bist du nackt. Bitte, schicke nach oben. Das heißt, gebe den Armen. Alle Euro willst du hier lassen. Nein, das musst du oben haben. Deswegen gebe hier. Die Armen und die Leute, die brauchen dich, die sind dein Himmel. Gib. Gott wird dich hundertfach vergelten. Erfahrung habe ich, also großartige, diese Sinne, aber jetzt habe ich keine Zeit zu erzählen. Nächstes Mal. Dann weiter. Wir haben nämlich dann, ich habe versucht, nämlich diese ganze Sache ein bisschen zu systematisieren. Und habe gesagt, es gibt also Pathologie oder Krankheit des Geistes. Gibt es zuerst kognitive Krankheit. Das heißt, verschiedene Deviationen, falsche Bilder von Gott, von sich selber, von der Natur, vom Leben. Falsche Bilder und Überzeugungen. Dann die zweite geistige Krankheit ist axiologische. Axiologie hat etwas mit Ethik und Moral zu tun. Das heißt, indem Mensch Negatives redet, denkt, tut, zerstört er, verletzt sich selber. Und das ist sehr wichtig zu sehen. Die Kirche ist da, um Menschen zu retten. Und die Kirche vergibt dir die Sünde und Schuld. Aber jede Sünde, wie viele auch Texte, auch Heilige Schrift, auch viele Texte der Liturgie uns bezeugen, die Sünde hinterlässt aber Wunde. Schwere Wunde. Das heißt, du hast etwas getan gegen deinen Mann. Du bist jetzt zur Beichte gegangen. Der Priester hat gesagt, ich spreche dich los. Ja, aber dein Mann leidet darunter noch weiter. Dir ist es vergeben, aber Wunde ist in ihm. Aber Wunde auch in dir, weil du ihn verletzt hast. Das geht einfach nicht mit einer Beichte. Beichte ist keine Klinik, sondern Rettung, Heil, nicht Heilung. Deswegen, die Kirche von Anfang an hatte auch Heilung. Der Katechumenat, also die Kirche 6 Jahrhunderte hatte von Anfang an, da steht genau in dritter Zeit, also steht es in der Katechumenat, Heilung und Rehabilitation von Deviationen und so weiter. Es ist also notwendig einzusehen, deswegen Hagiotherapie und alles, was wir in der Kirche tun, für diese geistlichen Krankheiten sind die höchsten und besten eigentlich arbeiten in uns. Dann die dritte Krankheit, die dritte Ursache ist anthropologische. Ich nenne anthropologische. Das heißt, zuerst gibt es das Fundamentalste. Indem ich Mensch bin, indem ich in Unwissen, in Unsicherheit bin, woher komme ich? Wann werde ich sterben? Werde ich heute noch überleben? Was ist nach dem Tod? Gibt es wirklich Gott? Das sind dann die existenziellen Krankheiten, die tief verletzen jeden von uns. Wir leben alle in Angst. Wir sind alle so zusammengefasst, weil wir haben Angst. Jetzt kann ich sterben. Ich weiß nicht wo, wann, wie. Aber ich stehe jeden Moment vor dem Tod. Was kann mir alles sein? Und ich kenne nicht mich, wer bin ich? Was wird mit Deutschland sein? Was wird mit meiner Familie sein? Was wird? Wir kennen nicht. Das sind die schwerste existenzielle Krankheit. Besonders die französische, aber auch Kierkegaard, ja Heidegger auch etwas, haben über diese existenzielle Krankheit gesprochen. Camus und Sartre haben aber das als negativ, als Atheisten, also mehr als Sinnlosigkeit angesehen. Wir andere aber als Christen sehen sinnvoll. Jedes Leid hat schon einen Sinn. Denn wenn es Gott nicht gäbe, das wäre alles sinnlos. Weil es Gott gibt, es ist sinnvoll. Dann die zweite Krankheit, die sogenannte basische, zweite anthropologische. Indem jemand nicht geliebt worden ist, ohne Zärtlichkeit lebt, in Mutterschoß und 3 Jahre nach der Geburt. Dann entsteht eine Unsicherheit, so dass die Menschen schon physisch, wenn sie ohne Zärtlichkeit schon physisch sterben, 1/3 von dieser Kinder habe ich gesagt schon. Dann 1/3 werden psychisch, neurotisch und krank. 1/3 dann werden sehr oft aggressiv. So dass eben diese basische Krankheit, es wurde 50 Jahre lang untersucht als Hospitalismus. Und es ist also ganz klar, ohne Liebe, ohne Zärtlichkeit, ohne jemand, der dich liebt, kannst du nicht überleben. Physisch kannst du nicht überleben. Das Kind kann nicht, du auch nicht. Denn wir bleiben als Kinder, zuerst als Kleine, wir hängen ganz an Mutter und Vater. Als Erwachsene hängen wir an Gott, denn von ihm hängt alles ab. Alles von ihm ab. Deswegen das Wichtigste im Leben ist es, mit Gott in Freundschaft zu stehen. Dann ist die dritte Krankheit, anthropologische Krankheit, wie wir sehen, die entsteht immer wieder im Leben, aktuelle. Immer wieder jemand kritisiert dich, verletzt dich, gegen dich etwas sagt. Es geschieht was, es kommen die Krankheiten, es kommen die Sorgen, es kommen die Gefahren, es kommt so vieles und vieles. Du hast jemanden verloren, du hast das verloren, du hast jene und jene Sorge, du bist depressiv. Schreckliche Dinge entstehen. Dann die dritte, also wir haben vier verschiedene Teile der Hagiotherapie, wo wir forschen und anwenden. Das ist zuerst, wer ist der Geist und Geistseele? Das zweite, was ist Pathologie des Geistes, Geistseele? Wo entstehen und welche Krankheiten sind dabei? Der dritte Teil ist es, wie diagnostiziert man das? Bis jetzt haben wir einen Test, der auf verschiedene Art und Weise, je nachdem, ob jemand psychisch krank ist, ob jemand physisch oder jemand klein ist oder nicht so weiter, je nachdem verschiedene Tests, wo wir also Fragen stellen und dann genau wissen können, wo ist Ursache. Also schon im Voraus weiß man, jeder Mensch leidet unter fundamentalsten existenziellen Krankheit. Das ist klar. Jeder ist unsicher. Jeder steht hier von einem Geheimnis. Was wird mit mir sein? Werde ich noch morgen leben? Was wird morgen? Wir haben morgen nicht. Morgen gibt es nicht. Du kannst nicht springen den morgigen Tag. Nein. Du kannst auch nicht zurück in gestrigen Tag. Nein. Es ist so komisch, Mensch zu sein. Deswegen bist du so wie ein Kind. Du hängst ganz von Gott ab. Und deswegen das Wichtigste ist, mit ihm Freund zu sein. Nichts anderes. Alles andere geht. Und dann die zweite, nämlich diese basische Krankheit, das, die kann man auch gut kennenlernen durch Tests, indem man fragt, bist du also in eine richtige Familie gelebt? Ist es christliche gewesen? Warst du empfangen in diese oder außerhalb von der Ehe und so weiter? Das sind alle die Fragen, die wir dann studieren und sehen. Wenn man so sieht, genau, dann weiß man genau, wo die Ursache liegt, wo auch die Krankheit liegt. Dann noch kurz einiges über, also wenn wir dann testen, dann haben wir ein Material, dann können wir auf diesem Test, auf diesem Material, können wir dann Diagnose machen. Wo die Ursache von dem, was Patient sagt, also er leidet da oder da, dann haben wir genau, da ist es Ursache. Und dann kommt also vierte Teil der Hagiotherapie, das ist Therapie. Wir haben dann wieder kognitive Therapie zuerst. Das heißt, wenn jemand falsche Bilder hat von sich selber, von Gott und so weiter, wenn er in Deviationen lebt, wenn er also falsche Bilder von der ethischen, von dem moralischen, von den Menschen hat, also von der Ehe, von der Familie und so weiter, dann helfen wir ihm, indem wir ihn belehren, wie es richtig ist, mit Argumenten, wissenschaftlich und aus dem Glauben. Es hängt ab, ob er ein Gläubiger ist oder Atheist. Und dann die zweite, wenn axiologische, da zeigen wir ihm also, dass es wichtig ist, dass jede einzusehen, dass jede Sünde zerstört ihn und dass deswegen notwendig ist es, bereuen und bekennen. Indem du das tust, wird rehabilitiert. Das ist dann axiologische Therapie. Und dann die dritte, anthropologische, da haben wir fünf verschiedene Therapien. Zuerst Agapotherapie, das ist zuerst die erste und wichtigste und immer die erste muss angewandt werden. Agapotherapie, das heißt, zuerst den Menschen vermitteln Gottes Zärtlichkeit, Liebe, Vergebung. Besonders, dass Gott ihn geschaffen hat, ihn wollte, ihn liebte, dass Gott immer in jedem Moment der Vergangenheit mit ihm war und wird immer sein, dass Gott nur das Gute meint, dass Gott will ihn nur heraus aus seinem Leiden und Krankheit und Sünde führen will. Also das ist Agapotherapie. Das geschieht entweder, also wir zuerst sagen kurz, aber dann durch Meditation oder dass der Patient sich selber spricht, Gott liebt mich, will mich, er wollte mich. Oder dass der Patient schaut einfach so mit ihren Augen zu Gott, der gut ist. Oder dass er zum Beispiel auf Gottes Knien oder im Schoß des Vaters hinsetzt eigene Seele und spürt, oh, bin ich glücklich, jetzt bin ich beim Vater. Und dann geschieht es wirklich manchmal Wunder, ganz Wunder. Unwahrscheinlich ist es wie alles. Aber dann bei den Atheisten kann man dann ruhig zeigen, schau mal, wie in der ganzen Natur, trotz allem, was negativ ist, die Natur wächst, blüht, die Vögel leben, die Kinder leben, trotz allem, dass die Menschen sündigen. Also wir zeigen dieses Vertrauen, Urvertrauen der Welt. Das heißt, es gibt jemanden, der sorgt um uns, der für uns steht. Und deswegen dieses Urvertrauen ist das Wichtigste. Wenn jeder Mensch, auch der Schlechteste, der größte Sünder, das erfährt, Gott ist Liebe, dann kommt es zur Umkehr. Dann die zweite ist Pistis-Therapie. Pistis, griechisch, heißt Glaubens- oder Vertrauenstherapie. Agapotherapie heißt es unbedingte Liebe Gottes. Bedingungslose Gottes Liebe zu dem Menschen. Agapetherapie. Pistis-Therapie, Vertrauenstherapie. Das heißt, wir versuchen auf verschiedene Art und Weise zu zeigen, dass er Vertrauen haben kann zu Gott, dann ist er sicher. Besonders ist dann wichtig, da hat uns nämlich die Wissenschaft sehr gut geholfen, die Frage von Gott. Als ich erkannt habe vor ein paar Monaten in der Wissenschaft, also Psychologie, Philosophie, aber besonders auch in der Naturwissenschaft, dann besonders in der Gynäkologie und so weiter, Anthropologie, dass jeder Mensch bewusst ist, dass es Gott gibt. Atheist ist bewusst, dass es Gott gibt. Deswegen kann er sagen, ich glaube nicht an Gott. Sonst würde er sagen, ich glaube nicht an nichts. Er glaubt, dass es Gott gibt, aber er glaubt, dass es, er vertraut nicht den Gott. Besonders Frankl spricht davon, dass eigentlich Atheismus ist eine Neurose, das ist eine Krankheit. Der Atheist verdrängt eigentlich eigene Beziehung zu Gott in das Unterbewusste oder Unbewusste. Und jeder Mensch kennt, also die besonders die Forschungen mit Kindern, mit Babys, ist klar geworden, das Baby kennt Gott von Anfang an. Ganz wunderbar. Ich habe schon davon gesprochen, das genügt. Und dann also, ich weiß nur, wie ich gesagt habe, wie an den Plakaten bei uns, also UNICEF hat geschrieben, bitte reden Sie mit dem Baby. Das heißt mit Kind schon von 2-3 Monaten. Denn Baby versteht alles, was du sprichst, mit dem Herzen. Das heißt, das strömt, das ist unmittelbares Gespräch und Verständigung zwischen Kind und uns. Das ist herrlich. Das heißt, jeder Mensch kennt Gott, bevor er in einer Religion steht. Und wie ich gesagt habe, Religion nur hilft uns, dieser Quotient der Intelligenz zu entwickeln, zu entfalten. Das ist wichtig, diese Religiosität zu entfalten. Aber jeder Mensch hat Religiosität und kennt Gott. Und in dieser Hinsicht, ich kann so ruhig auch Atheisten sagen, schau mal, Gott wollte dich. Keiner Mensch wird sagen, dass es keinen Gott gibt. Sie sagen, es gibt schon was. Aber nicht was, wie du von Gott meinst. Ja gut, dieses Weiß liebt dich, sage ich ihm. Er sagt, ja, das ist möglich. So dass die Frage Gott, das ist heute erledigt, wissenschaftlich. Nur die Ideologen können noch Atheisten werden. Und wie gesagt habe, deswegen alle Atheisten wollen jetzt Agnostiker werden. Das heißt, wir können Gott nicht kennen. Es gibt ihn, aber wir wissen nicht, wie er ist. Wir sagen gut, aber wir wissen. Und so weiter. Deswegen kann man also allen von Gott reden, aber nicht von Sakramente reden, nicht von Gebet reden, nicht von allem, was wir in der Religion haben oder in der Kirche. Na, das nicht. Das kann ich nicht einem Atheisten und jemandem, der aus Islam kommt und so weiter. Das ist klar. Aber ich kann jedem diese Gesetzlichkeit also beibringen. Jeder Mensch. Dann die dritte ist es Eirene-Therapie. Eirene heißt Versöhnungstherapie. Indem ich zeige, dass eigentlich Vergebung gibt dir Kraft, macht dich gesund, macht dich frei vom Hass und Rache. Du willst auch körperlich und psychisch gesund. Und dann auch Reue. Aber dann auch vieles andere, was überhaupt Versöhnung. Anders ist es nämlich vergeben, anders aber Versöhnung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Indem ich vergebe, bin ich frei. Versöhnen kann ich mir nur, wenn jemand meine Vergebung annimmt. Für Versöhnung braucht man zwei. Für Vergebung genügt einer. Ich kann vergeben meinen Feinden, auch wenn er mir nicht vergibt, aber ich habe ihm vergeben, er hat mich verletzt. Ich bin frei. Und er kann immer annehmen, ich habe ihn schon vergeben, ich habe ihm Chance gegeben. Wenn ich dies annehme, dann können wir uns auch versöhnen, nicht nur in der Vergebung leben. Dann ist weiter die Dynamis. Dynamis-Therapie heißt es, Entscheidung zu treffen. Entscheidung für Liebe, Entscheidung für die Reue, Entscheidung für neues Leben und so weiter. Und dann besonders Pneumatotherapie, das heißt Übung in der Tugenden. Und dann, ja, wenn er Christ ist, auch Gebet um die Tugenden. Aber schon Übungen, das machen besonders die Jesuiten. Der heilige Ignatius hat besonders Üben in Gutem, in konzentriert zu sein und lieben und so weiter, das kann man auch üben. Das heißt, von mir hängt es ab, nicht nur von Gott, aber auch von Gott wird geschenkt. Und das ist was Hagiotherapie ist. Und Hagiotherapie, also wir dann machen Schulungen oder Studium. Da haben wir Zentren bei uns in Kroatien. Es gibt auch Center in Deutschland, Österreich, Belgien, Holland, Schweiz, Italien. Jetzt werden wir in Vorbereitung in Russland, Amerika, dann in Estonien, Ungarn und so weiter, Polen, Tschechien, Slowakei und so weiter. Es ist interessant, dass die ganze Hagiotherapie, also als dieses Konzept wird von Psychiatern besonders gut, wunderbar gut angenommen. Ich habe jetzt bei uns bei einem Kongress in Zagreb Psychiater, alle Psychotherapeuten und Psychiater gesprochen über Hagiotherapie. Zweimal musste ich reden. Also das heißt, überall werde ich eingeladen. Das heißt, in der Welt ist das schon fest, dass es wirklich eine Geistmedizin sein muss und dass es gibt. Und dass diese Entwicklung schon ziemlich gut in guter Richtung gegangen ist. Das mache ich seit 1990, dann habe ich das angefangen mit dem, weil vorher hatte ich nur Evangelisation studiert und getan, seitdem aber auch noch dazu Hagiotherapie, sodass ich auch eine Gemeinschaft Weg, Wort und Gebet entworfen habe. In dieser Gemeinschaft dann ist Studiengemeinschaft, die schult eigentlich für die Evangelisierung, Neuevangelisierung oder Reevangelisierung der Kirche und der Welt und dann für die Hagiotherapie beide, also ein Charisma, die beides tut, weil das geht zusammen, beides. Und viele sind in Deutschland schon geschult worden, auch in allen Ländern. Und dann brauchen wir, ja, bis jetzt haben wir nur Zentren, dann möchte ich Instituten also machen. Und dann noch weiter, Kliniken auch, das muss man tun. Weil wir brauchen stationäre auch Behandlung, besonders bei den psychisch Kranken, auch Krebskranken. Das heißt, zu uns kommen auch somatische und psychisch Kranken, aber wir heilen nicht somatische Kranken, nicht psychische, wir haben damit nichts zu tun. Wir schauen nur, ob Ursache von diesen somatischen und psychischen in der Geistseele steht, in den Verletzungen der Geistseele. Dann, wir können nur diese Geistseele heilen, und dann meistens ist es auch da unten. Weil schon nach Jores, Dr. Jores, ist es 70% von somatischen und psychischen Krankheiten verursacht sind von der Geistseele. 70%. Das heißt, 70 Krankheiten kann man heilen, indem man Geistseele heilt. 70%, das ist zu viel. Das heißt, nur 30% sind von Viren, Bakterien, schwache Immunität und verschiedene andere Ursachen, die Naturursachen sind. Aber 70% ist Geist bei Menschen. Das heißt, wir können, indem wir hagiotherapeutisch arbiten, wir können also um 70% vermindern die Ausgaben, die Kosten der Gesundheitssystem in jedem Land. Für 70%. Aber wir arbeiten in den Kliniken umsonst. Unsere Leute arbeiten ja, die haben nämlich Gehalt. Aber für dieses Gehalt dann reichen sie dem Staat und der Staat und auch international reichen sie Projekte. Und aus diesen Projekten bekommen wir das Geld und davon leben wir. Das heißt, wir bekommen noch nicht vom Staat, nicht von der Kirche. Sondern wirklich mit eigenen Kräften auch verdienen und erarbeiten. Aber es ist wunderbar, alle wollen arbeiten in dieser, weil das ist faszinierend nämlich. Dann siehst du, wie der Mensch menschlich wird, wer heilig wird dadurch, wer neu wird, wie das funktioniert, wie der Geist so nah ist, wie Gott nah ist. So faszinierend. Ich lade sie dann ein zu einer Schulung der Hagiotherapie, alles. Ich halte bei uns am Radio, ich habe das ganze Jahr am Radio, für das ganze Volk. Warum? Weil zuerst das ganze Volk muss Prinzipien der Geistseele kennen und pathologische Sachen und dann auch, wie sie sich selber schon helfen können. Dann mache ich mit Studenten 400 jeden Donnerstag. Aber dann machen wir besonders in der Studiengemeinschaft besondere Schulungen, die also sind 4 Wochenenden. Dazu braucht man Theologie, dazu braucht man die Hauptbegriffe von somatischen Medizin und auch von psychiatrischen, psychischen Medizin, Psychologie. Da muss man alles kennen, aber besonders Theologie. Aber am tiefsten muss man Erfahrung des Geistes haben. Dann kannst du verstehen, wie der Geist funktioniert und wer ist der Geist, die Menschen. Die Hagiotherapie haben Sie in meinem Buch Diagnose der Seele und Hagiotherapie, aber noch in vielen anderen. Auch ein Buch, also wir heilen die Ehe und Familie, auch da sind verschiedene Teile sind da. Evangelisation aber ist klassisches Buch Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wenn du das durchgehst, dann wirst du geändert, dann bist du fähig, die anderen evangelisieren. Wenn du dich selber nämlich auch heilst durch Hagiotherapie, dann kannst du ein guter Hagiotherapeut werden. Ja, das ist wichtig. Also das kann man nicht lernen, sondern werden. Liebe Schwestern und Brüder, das Wort Gottes will uns heute ganz befreien. Gottes Wort ist gekommen, damit der Heilige Geist, der absolute Geist ist, unseren traumatisierten Geist heilen kann. Ein unbeflecktes Herz bekommen. Indem wir zur Beichte gehen, werden wir genauso wie Maria. Indem wir schon in der Taufe Kinder Gottes geworden sind, sind wir auch unbefleckt geworden. Da wir aber immer wieder diesen Schmutz an uns annehmen, entweder willentlich oder gegen unseren Willen. Deswegen ist es notwendig, immer uns waschen, immer ein neues Herz heilen, immer einen Griff machen aus unserem Herz, damit wir neue Menschen werden. Wir wollen heute nachmittags nämlich zur Beichte gehen. Und ich würde das nennen, das ist so wie eine Wallfahrt, die Jesus mit Maria und Josef nach Jerusalem getan hat. Das ist eine Wallfahrt. Leider, wir Christen sind komisch, wie gesagt, aber das sage ich immer deswegen, damit wir richtig verstehen, wo sind unsere Probleme. Wir haben Angst vor der Beichte. Wir meinen, wenn wir zur Beichte gehen, dann verurteilen wir uns selber. Wir meinen, ja, es ist schade, jetzt unsere liebe Sünden jetzt dem Priester zu geben. Sie machen uns wohl. Es ist komisch. Oder dann meinen wir, dadurch eigentlich beurteilen wir uns selbst. Und das ist nicht wahr. Zur Beichte zu gehen, heißt zu Jesus zu kommen, um ihm zu begegnen. Der Priester steht das für Jesus Christus. Priester kann keine Sünden vergeben. Bitte, er ist nur Mensch. Er ist selber steckt in der Sünden. Jesus durch Priester macht es. Deswegen Priester ist Diener Christi. Jesus tut es. So ähnlich wie ein Arzt kann nicht heilen. Von Tuberkulose oder ich weiß nicht, also von Grippe. Sondern er gibt dir aber das, was heilt. Medizin. Es ist genau auch so in der Beichte. Der Priester steht da. Ein Arzt kann auch krank sein. Trotzdem, er kann die gute Spritze geben und du wirst gesund. Ein Priester kann auch schwerer Sünde stecken und sein. Trotzdem, Jesus Christus durch ihn tut es. Obwohl er geistlich krank ist. Deswegen also, wenn wir diese Wallfahrt zur Beichte machen, dann ist es wichtig, zuerst richtig zu sehen. Ich gehe zum Baden. Ich gehe unter die Brause. Wenn du nur deine Hände geschmutzt hast, dann genügt es, unter der Pippe ein bisschen zu waschen. Dann ist alles schon sauber. So, wenn du lässige Sünde getan hast, indem du sagst, es tut mir leid. Nein, das will ich nicht. Oder was? Es ist dir vergeben. Du brauchst das nicht zur Beichte bringen. Aber wenn du schwere Sünden getan hast, wenn du wirklich willentlich und du wusstest, dass es nämlich eine schwere Sünde ist, und trotzdem tust du das also frei, ja, dann ist schwere Sünde. Dann bist du ganz nämlich krank und ganz schmutzig. Dann musst du unter die Brause gehen. Dann genügt es nicht nur ein bisschen Hände zu waschen. Und die Brause gehen ist schön eigentlich. Dann noch etwas. Wenn du zur Beichte gehst, dann ist das nicht, dass du urteilst dich selber, sondern du urteilst die Sünde. Du sagst, nein, du schrecklicher Sünder, ich will nichts mit dir zu haben. Dann verurteilst du Satan und den Teufel, sagst du, nein, mit dir will ich nicht haben. Kehre um. Warum sollte Satan nicht umkehren? Indem niemand mehr mit ihm etwas zu tun haben will, dann muss er umkehren auch. Möchtest du nicht, dass Satan auch in den Himmel komme? Nicht. Komisch. Und wie? Der heilige Franziskus am Ende seines Lebens sagt die Anekdote, als Jesus ihn fragte, lieber Franziskus, was möchtest du jetzt als letztes Geschenk von mir? Da sagte er, Franziskus, lieber Jesus, ich möchte, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Und dann lachte Jesus, lächelte ihn an und sagte, gut, du bist wie ich. Es gibt gute Christen und sie meinen, dass sie heilig sind, aber sie meinen, nein, einige Leute dürfen nicht in den Himmel kommen. Besonders deine Feinde. Das ist komisch. Indem du das sagst, du verurteilst dich selber, dann gehst du in die Hölle. Denn du hast jemanden. Indem ich will, dass alles, was Gott geschaffen hat, alles in den Himmel komme, dann habe ich vollständigen Himmel. Aber dann habe ich in mir Liebe für alle. Da bin ich ganz klar. Da bin ich für Jesus. Da bin ich glücklich. Da werde ich ganz vorne sein. Also nicht am Mikrofon wie ich, aber vorne, dass alle mir klatschen werden. Dann werde ich berühmt werden. Deswegen also, hast du ein Herz Jesu und ein Herz Mariens oder hast du ein hartes Herz? Nein, Stalin darf nicht in den Himmel kommen. Meine Nachbarn dürfen nicht, nein. Mein Mann hat mich verlassen, nein, nie. Komisch. Das ist teuflisch. Teufel nämlich überredet uns, dass jede Sünde eigentlich Mensch tut willentlich. Nein, meistens sind wir krank. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass eigentlich die Sündhaftigkeit der Welt, das ist eine schwere Krankheit. Sehr selten sind die Menschen bewusst, was sie tun durch diese Sünde. Eine Mutter, die abgetrieben hat, ist kaum bewusst, aber später dann leidet sie darunter. Politiker, die auf falsche Gesetze tun, die sind kaum bewusst, was sie alles tun. Und viele andere, die das tun, sind kaum bewusst. Die geistliche Krankheit ist am schwersten in dieser Welt. Und jetzt verstehe ich, warum Jesus wollte eben mit den Sünden zusammenkommen. Und wenn die Pharisäer, die fromm waren, die haben gesagt, du darfst nicht mit den Sündern. Er sagte, nein, eben Sünder brauchen mich. Denn ich bin Arzt, der gekommen ist, sie zu heilen. Arzt. Wieso, dass die Sünden krank sind, sagt uns mein Freund aus Nazareth. Und wenn er sagt, mein Freund aus Nazareth, dann darfst du nicht anders denken, denn er sieht nur in das Herz jedes Menschen. Und wenn du siehst, also deswegen ist es am besten, mit den Sündern zusammenzukommen. Ich bin gar nicht gern mit frommen Leuten, die sind mir so langweilig. Die frommen Leute sind mir so irgendwie lebens- und weltweit fern. Die wirklich, die kennen keinen Witz. Jesus bei ihnen hat nie gelacht. Mutter Gottes ist immer Herz bei ihnen. Sie verurteilen und beurteilen alle Menschen, alle sind Sünder, nur sie sind Pharisäer. Aber sie meinen, sie sind gut. Darum also, ich spreche am liebsten mit Atheisten, mit Kommunisten, mit großen Sündern, mit Schächer. Ich war jetzt vor einem Monat in einem Gefängnis. Alle da waren, Frauen und Männer und Jungen und Alten waren, also die im Gefängnis sind, also die schweres Verbrechen getan haben. Ich habe ihnen gesprochen, 2 Stunden. Die waren so herrlich gut. Die haben mir geglaubt. Die frommen Christen glauben mir nie. Meinen Freund aus Nazareth noch weniger. Er hat nichts zu sagen. Fromme Leute wissen genau, was zu tun ist. Bitte wenn sie fromm sind, sie müssen dann geheilt werden. Statt fromm zu sein, Jesus Freunde zu sein. Statt fromm zu sein, Jesus und Maria lieben. Statt fromm zu sein, niemanden beurteilen und verurteilen, sondern lieben. Nachsicht üben immer. Liebe. Das ist wichtig. So hat mein Jesus aus Nazareth getan. Und warum tust du das nicht? Warum sagst du, dass du ein Christ bist und tust du also ganz anders, also gegen Jesus Christus? Ich glaube, er ist doch ein Weise. Seitdem ich versuche, ihm zu glauben, ich bin glücklich. Schauen Sie, alle in Vöcklinghausen glauben mir, oder wenigstens zuhören, glauben nicht, aber morgen müssen sie schon glauben. Können wir sagen. Also, wenn man mit Gott zusammenkommt, wissen Sie, da hat man nicht irgendwie einen großen Ernst und Angst um die Welt. Nein. Jesus ist allmächtiger Gott. Er weiß, was es vor sich in Europa geht. Und er weiß, die Kirche muss endlich Kirche werden. Die Kirche muss endlich Glaubende werden. Die Kirche muss endlich Freundschaft mit Jesus schließen. Die Kirche muss endlich auferstehen. Denn sie ist begraben. Die Welt eben leidet, weil die Kirche nicht Kirche ist. Sie lebt ein anderes Leben. Und deswegen, Jesus bringt uns diese in Europa so große, schwere Sachen, also politische und ideologische, schreckliche, also Zerstörung des Menschen und der Welt und so weiter. Alles so diese Menschen. Aber nicht, weil sie so sind, sondern weil Gott zugelassen hat. Warum? Damit wir umkehren. Denn es ist mir leicht, die Kommunisten und die Atheisten zu bekehren. Es ist mir leicht, die Menschen im Gefängnis zu bekehren. Aber die guten Christen, das ist am schwersten. Warum? Weil wir als gute Christen meinen, ich bin doch gut, was denkst du denn? Ich gehe einmal auch im Jahr auch zur Kirche am Weihnachten. Ich lese auch die Heilige Schrift. Na ja, in 4 Jahren habe ich schon ein paar Worte gelesen. Und so weiter. Ja, ich habe schon gehört von Jesus aus Nazareth. Und so weiter. Wissen Sie, komisch sind wir als Christen. Statt also stolz zu sein, schau mal, ich bin Kind Gottes. Ich kann großartig werden. Statt alle Menschen zu lieben, wissen Sie, du willst umkehren. Indem du jemanden in der Politik liebst, er kehrt sich herum. Wenn du die Politiker immer nur kritisierst, werden sie noch schlimmer. Sie können alleine nicht besser werden. Wann werden wir das erkennen? Sie brauchen Liebe. Und wenn die Kirche, wenn die Christen sie nicht liebt, wer kann dann das tun? Deswegen zu Beichte zu gehen, heißt eigentlich sagen, Jesus, verzeih mir, es tut mir leid, dass ich deine Freunde Sünder nicht liebe. Es tut mir leid, dass ich die Sünder verurteile, Jesus. Ich bin der größte Sünder. Es tut mir leid, dass ich dich nicht annehme, Jesus Christus und dein Wort. Es tut mir leid. Wissen Sie, meine Erfahrung ist es, indem ich jemanden vom Herzen vergebe, indem ich auch im Geiste ihm sage, bitte verzeih mir, indem ich das sage, ich liebe dich so, wie Jesus dich liebt, ich will dich so lieben. Und als Viertes, wenn ich sage, richtig, es ist schön, dass es dich gibt, dann spüre ich, wenn ich das immer wieder mache, indem ich bekehrt werde einem schlechten Menschen gegenüber, dann bekehrt er sich schnell. Es ist leicht, die Welt zu bekehren, aber es ist schwer, die Christen zu bekehren. Und ohne die Christen kann die Welt nicht bekehrt werden. Gandhi sagte, ich liebe Jesus, aber nicht die Christen, weil ohne die Christen wären wir schon lange Christen geworden. Deswegen sagte ich, Christentum ist gefährlich. Christen sind Feinde des Jesus aus Nazareth. Aber wenn du gläubig bist, wenn du wirklich gläubig bist, derjenige, der glaubt, das, was im Evangelium steht, was Jesus sagt, Wir sind zunehmend religiös, deswegen ist unser Problem. Wir glauben an einen Gott, der irgendwo nirgendwo ist. Wir glauben an die Macht der Sünde, statt an die Macht der Vergebung, an die Macht Gottes, an die Macht Jesus aus Nazareth, an die Macht des Kreuzes, statt zu glauben. Und wir Christen sehen so ernst, wenn ich jetzt euch sehe, ich kriege Angst. Denn Christ zu sein heißt, Tag und Nacht Witze zu erzählen und sagen, schau mal, wie wir glücklich sind, wie Gott gut ist, schau mal, er hat mich wieder vergeben. Ich gehe so mit deiner Freude zu Beichte. Vor 2 Tagen war ich bin glücklich. Immer wenn ich von der Beichte komme, ich fliege, ich gehe nicht mehr. Ich bin so glücklich. Ich fühle mich so sauber, so irgendwie neu. Also neue Blüte ist in mir, neue Intelligenz. Weil es gibt in mir nichts mehr, was mich zerstört. Die Sünde und die Schuld nämlich steckt in deinem Unterbewusstsein. Und dann macht dich kaputt, zerstört dich Tag und Nacht. So wie jede Sauber, wie jeder Viren und so weiter, oder wie jede Bakterie. Du kennst vielleicht, wo die Bakterie ist, aber sie zerstört und vermehrt sich. Das ist auch mit der Sünde. Deswegen zur Beichte zu gehen, das ist ein Feier, das ist ein Fest. Ein Fest. Denn wenn ich zur Beichte komme, dann verurteile ich die Sünde. Du hast mich betrogen bis jetzt. Nein, ich lasse mich nicht mehr. So naiv bin ich nicht mehr. Das heißt, beurteile ich Satan und so weiter, bekehre um und mache nicht mehr die ganze Welt zum Falle. Verurteile ich alles, was die Menschheit also zugrunde treibt und dann helfe der ganzen Menschheit. Es ist so gut, wenn ich zur Beichte gehe, dann weiß ich, jetzt ist hier ein Ort und Stelle, wo Gott wirklich eine Liebe ist, wo Gott jetzt wohnt, jetzt ist er in mir, wo die Sünde keine Macht mehr hat, sondern also Tugend und so weiter. Es ist so wunderbar. Neue Welt entsteht, wenn ich zur Beichte gehe. Jetzt ist aber wichtig, wenn du zur Beichte gehst, du musst viele Sünden haben. Und das ist wieder das Problem der Christen. Die Christen haben keine Sünden. Besonders diejenigen, die 20 Jahre vielleicht nicht zur Beichte gingen. Meistens, also ich bin so oft da, so muss ich, besonders zu Ostern und Weihnachten muss ich im Dom von Zagreb Tag und Nacht, also 6 Stunden sitzen und dann Beichte zuhören. Besonders diejenigen, die 20 oder 30 Jahre nicht zur Beichte gingen, sagen, ja, ich habe keine Sünden. Wieso? Oh, ich sündige nicht. Ja, komisch. Jesus sagt, also auch der Gerechte sündigt 7 Mal pro Tag. Ja, ich nicht. Da sage ich, ich bin Priester, trotzdem, also 20 Mal pro Tag, also ich sündige. Oh, Sie sind ein Sünder, sagt mir. Ich erinnere mich genau, einmal war es so komisch. Und da fragte ich, ja, hast du vielleicht geflucht? Ja, schon. Hast du was geklaut? Ja, wovon lebt man denn? Hast du deine Frau auch betrogen? Ja, wissen Sie, ich lebe draußen und so weiter, das ist normal. Ja, hast du vielleicht Alkoholiker gewesen? Hast du zu viel getrunken? Oh, ja, jeden Samstag. Und so viele Sünder. Da habe ich gesagt, ja, schau mal. Sagt, na ja. Was wollte ich sagen? Es ist unmöglich, nicht zu sündigen. Es ist unmöglich, deine Hände nicht beschmutzen. Aber meine Hände sind sauber, weil ich sie wasche. Deswegen Beichte und Reue ist deine Chance. Waschen ist deine Sauberkeit. Und nicht sündigen. Es gibt keinen, der nicht sündigt. Maria und Jesus, wie alle anderen sündigen. Deswegen, es gibt keinen guten Christen. Also die sind am langweiligsten. Jesus sagte, niemand ist gut, nur Vater. Und jetzt auf einmal bist du gut. Danke. Gegen Jesus. Deswegen, also, es ist mir gut, wenn ich sage, ich bin Sünder. Ich bin, Schmutz ist in mir, aber ich gehe zur Beichte. Darum bitte den Heiligen Geist, er möge dir also Licht beleuchten, alle Bereiche deiner Seele, damit du siehst, wo sind die Sünden. Denn sie irgendwie verdecken sich. Du musst sie aber entdecken und sagen, Marsch, aus, geh weg von mir. Das ist eigentlich die Beichte. Dann also zur Beichte, wenn du gehst, denke daran, alle Sünden werden da vergeben. Alle. nur diejenigen nicht, die du nicht bereuen willst. Wenn du meinst, also diese oder jene Sünde ist in Ordnung, ja, Gott sagt, ja gut, dann das bleibt bei dir. Das ist deine Hölle. Gott weiß, was ist die Sünde, nicht wir. Indem der Heilige Geist dir sagt, nimm, vielleicht nimm auch ein bisschen Papier und schreibe drauf, welche Sünde hast du begangen. Dann denke daran, dass die Sünde nicht nur etwas, was du getan hast, sondern was du tun musstest, aber du hast nicht getan. Deine Frau erwartet nur ein gutes, schönes Wort von dir, damit du sagst, oh du meine Liebste, du hast schon 10 Jahre das nicht gesagt. Dein Mann erwartet, dass du endlich sagst, ah, du bist mein Liebster. Niemand, kein Mann ist so gut wie du. Du hast nie gesagt. Deine Kinder erwarten, dass du sie umarmst und sagst, meine Liebsten, die Mutter lebt nur für dich. Du hast nie gesagt. So viele erwarten, dass du für sie betest, dass du umkehrst ihnen gegenüber, damit du sie auch umkehren können. Du hast nie gemacht. Deswegen ist gut auch zu sagen, das und das und das habe ich nicht gemacht und ich musste. Meine Pflichten habe ich nicht getan. Aber immer denken, nicht du verurteilst dich, du beschuldigst dich, nein, sondern die Sünde. Sehr wichtig. Sonst machst du Kurzschluss und dein ganze Beichte geht falsch. Sonst ist die Beichte also eine gute Sache. Dann denke daran, alles, was du sagst dem Priester, er darf niemandem sagen. Deswegen, du kannst ruhig aussprechen. Warum schämst du dich, zum Priester zu sagen? Er darf nie daran denken. Er hat genug eigene Sünden, weißt du. Er, also, weißt du, ich weiß nur, wenn die Leute kommen, dann viele Sünden sprechen. So aufrichtig, ich bin so glücklich als Priester im Beichtstuhl. Ich bin so traurig, wenn die alten Leute kommen, ich habe nichts getan, ich gehe schwer, wissen Sie, ja, und es ist mir schwer zu essen und zu trinken. Ich glaube, das sind keine Sünden. Die Leute also sagen nicht die richtigen Sünden. Denken Sie daran, die Sünde, nur die Sünde ist Feind des Menschen. Nur die Sünde zerstört die Welt. Nur die Sünde, zusammen mit Teufel, der uns verführt zur Sünde, ist Zerstörung, ist Unglück, ist Krankheit, ist alles, was negativ, was schlecht für die Menschheit ist. Das heißt, machen wir die Sünde weg und die Welt ist neu. Da haben wir die Kriege weggeräumt. Da haben wir Vergiftung der Natur weggeräumt. Alles kann man wieder gut machen. Aber warum gehst du so wenig zu Beichte? Warum beichtet man so wenig vielleicht auch in Europa? Warum gehst du so einmal oder zweimal in 10 Jahren zu Beichte? Denke daran. Versuche 10 Monate nicht unter die Brause zu gehen. Versuche deine Hände nur eine Woche nicht zu waschen. Niemand wird neben dir leben können. Das wird stinken schrecklich. Wissen Sie, wenn man geht durch die Stadt und die Städte, das stinkt so viel. Warum? Weil die Leute waschen nicht eigene Seele. Man sieht in die Augen, man sieht also auf diesem Schirm, auf dem Gesicht, man sieht. Es ist so ein Gestank, leider. Und Schminke kann das nicht besser machen. Die beste Schminke ist das Innere. Die beste Frau ist, wenn sie richtig innerlich, nämlich unbefleckt ist, wenn sie zur Beichte ging, wenn sie dann, also meistens nach solchen meinen Seminaren, alle Leute sagen, dass wenn sie nach Hause kommen, sie fragen, ja, bist du verliebt? Du siehst ganz anders aus. Was ist in dir? Du, ein Licht hast du in deinem Gesicht. Bist du verliebt? Ja, ja. Weil wenn man fragt, ja, wer ist dein Liebling? Ja, wenn man sagt, Jesus, weißt du, Jesus, oh ja, Jesus. Niemand kann verstehen, wie in Jesus verliebt zu sein, ist das Beste. dass er so nah ist, dass er Mensch ist, menschlich in allem, dass er so tastbar ist, dass er da ist. Dass, hast du wenigstens das einmal probiert, ihm um den Hals zu fallen? Und das ist so schön. Mach es immer wieder. Jesus um den Hals zu fallen. Karl Rahner, also der größte Theologe des Katholizismus, sagte in deinem Buch, was heißt Jesus lieben? Sehr gut. Man kann immer wieder Jesus um den Hals zu fallen. Weil Liebe ist etwas Geistliches. Das heißt, wenn Mann und Frau sich umarmen, das ist nicht etwas Körperliches. Nein, ja, körperliches wäre so, du kannst ihn erwürgen. Sondern das ist nur Zeichen, körperliches Zeichen. Aber die Liebe, das ist etwas, was du dann trägst, wo du im Büro bist, wo du irgendwo draußen bist. Liebe, Liebe, Liebe trägst du mit dir. Umarmung trägst du mit dir, sagt er. Deswegen, weil das geistlich ist, kannst du Jesus so um Hals fallen. Ich mache es so oft. Manchmal auch mache ich so Maria Magdalena und dann küsse ich Jesus Füße. Manchmal aber mache ich so und sage, du darfst nicht von mir weggehen. Und dann lacht er. Aber am liebsten will Jesus, wenn ich ihm einen Witz erzähle. Ah, dann lacht er den ganzen Tag. Und Sie müssen nach der Beichte bitte einen wenigstens Witz erzählen. Du darfst nicht zu Jesus in den Himmel kommen nach dem Tod. Und wenn der heilige Petrus sich fragt vor der Pforte des Himmels, ja, hast du irgendeinmal wenigstens im Leben meinen Chef Jesus froh gemacht? Nein, nie. Immer ihm nur die Sünde gegeben. Naja, schrecklich. Konntest du nicht einen Witz ihm erzählen? Ich habe erlebt, besonders in Deutschland, hier, also ungefähr in dieser Gegend, neben Köln, die Geschäftsleute waren dabei, meistens also mit Krawatten. Ich konnte ihnen nicht beizubringen, zu beten. Da habe ich gesagt, jetzt schweigen wir. Es ist 10 Uhr. Wir gehen jetzt bis nachmittags um 4 Uhr nicht aus dem Saal, wenn nicht jeder von euch einen Witz an Jesus erzähle. Die waren also empört. Was denkst du denn, dieser Mensch? Das ist doch ein Witz, Jesus erzählen. Und dann musste ich alles erklären. Er ist Mensch geworden, in allem uns gleich. Er lacht Jesus. Manche Christen machen nirgends so in der Evangelien steht, dass er gelacht hat. Und ich sage, ja, weil das ganze Evangelium ist an Lachen ist. Hat er nicht gelacht? Es genügt nur ein paar Mal, als er mit den Kindern gespielt hat. War er ernst? Die armen Kinder. Und als er nach der Auferstehung, nach diesen zwei Jungen, nach Bethanien, was hat er gesagt? Sie haben gesehen, jemand kommt nach und fragt, ja, was ist mit euch, warum seid ihr so ernst? Ja, weißt du nicht, woher kommst du? Aus Jerusalem. Und weißt du gar nicht, was in Jerusalem diese Tage geschehen ist? Sagt er, nein, was denn? Und dann erzählt er, wirklich. Und er war ein großer Mann, sagte sie, wirklich. Und dann unsere und so weiter haben ihn verurteilt zum Tode. Ach wo. Er musste lachen und lachen. Ich glaube, das war schrecklich. Und dann will er weiter. Und dann sie sagen, na, bleibe mit uns. Also bleibe jetzt in Pension bei uns, im Hotel. Ja gut, da bleibe ich. Und dann beim Tisch also nimmt er das Brot. Und was macht er dann? Segnet und teilt. Auf einmal in diesem eucharistischen Zeichen erkennen sie ihn. Dann, du bist der. Verschwindet er sofort. Das ganze Evangelium ist ein Lachen, eine Freude. Warum sagen wir, dass es eine Freude, fröhliche Botschaft ist, oder? Oder für dich nicht? Dann bist du noch nicht Christ geworden. Jedes Wort des Evangeliums ist eine frohe Botschaft. Das ist für mich ein Witz. Warum Witz? Weil ich sage dem Teufel, du hast nicht Herrschaft über mich. Jesus hat Herrschaft über mich. Ich weiß nicht, du kannst nicht die ganze Welt zerstören. Nein, Gott hat die Welt geschaffen. Er hat auch die Welt gerettet. Es wird gut sein. Nur der Teufel lacht nicht. Nur der Teufel kann nicht lachen. Er ist immer traurig. Er ist Verlierer. Jesus aber lacht. Und die heiligen Christen, die lachen immer. Amen.